Board Game Circus Quiz Show. Willkommen in der Board Game Circus Quiz Show. Wir haben heute vier ganz unterschiedliche Kandidatinnen und Kandidaten, die sich 10 Fragen rund um Autos, ein bisschen Brettspiele stellen. Und zwar Christoph. Christoph, stell dich erstmal kurz vor. Wer bist du?
Ja, hallo. Ich bin Christoph von der Brettspielbox. Wir existieren jetzt seit 10 Jahren und machen alles Mögliche rund um News, Reviews etc. und seit 4,5 Jahren auch YouTube-Kanal. Alles, was so rund um Brettspiele gibt, erfährt man, glaube ich, bei uns ganz gut.
Den schwierigen Fragen stellt sich außerdem Lisa. Hallo.
Hallo, freut mich. Genau, ich bin bei Board Game Circus, bin in der Redaktion angestellt, kümmere mich um Übersetzungen, Lektorate und genau, sorge dafür, dass ihr dann Spiele auf Deutsch in den Händen halten könnt.
Mit dabei ist auch der Silas. Hallo.
Hallo, ich bin der Translation Manager vom Translation Circus und zwar ist das das Übersetzungsstudio von Board Game Circus und ich kümmere mich da um die verschiedenen Projekte und unsere verschiedenen Teams, also Übersetzungen von Brettspielen in 8 verschiedenen Sprachen aktuell.
Und last but not least ist natürlich auch noch Daniel da. Hi.
Hi, ich bin Daniel, ich bin der Hausmeister von Board Game Circus, Grüntee-Genießer und Hobby Pokémon Go-Spieler.
Bevor wir mit den Fragen starten, habe ich noch eine kleine, Frage zu euch und euren Bezug zum Auto, denn Auto bedeutet auch immer Nostalgie. Was war denn euer erstes Auto und wie seid ihr dazu gekommen? Christoph, kannst du dich noch dran erinnern, was du als erstes gefahren hast und wie du da rangekommen bist?
Tatsächlich habe ich das als erstes Auto einen weißen, uralt Fiesta von meiner Mutter gefahren. Noch schön mit Gangschaltung und ich weiß gar nicht, Heizung war da auch nicht so dolle drin. Aber das ist halt vor, mittlerweile 34 Jahren gewesen, wo ich dann meinen Führerschein damals gemacht habe. Ja, da durfte ich das Auto dann meiner Eltern fahren.
Lisa, wie bist du an dein erstes Auto rangekommen?
Auch durch meine Eltern. Es war ein Opel Corsa, ein schwarzer. Genau, inzwischen ist immer noch ein Opel, allerdings ein Astra, der dann deutlich leiser ist, deutlich angenehmer zu fahren, mit Bose Soundanlage, also inzwischen wirklich ganz toll.
Hier zieht sich, glaube ich, ein Trend durch. Silas, ist dein erstes Auto auch von deinen Eltern gewesen?
Ja, das ist auch von meinen Eltern gewesen, ist aber ein bisschen anders gewesen. Das war ein Auto, das mein Vater quasi von, wie heißt das noch?
Schrotthalde?
Vom Schrottplatz gekauft hat für 70 Euro damals und quasi selbst wieder aufgebaut hat. Er hat circa 400 Euro da reingesteckt, also doch relativ günstig und das war ein Renault 5. Und zwar nicht der erste Renault 5, sondern die zweite Version davon, das war ein Super 5. Der hat 75 PS und hat keine halbe Tonne gewiegt. Also der war super leicht und hat auch keine Elektronik drin. Das heißt, keine Servolenkung, keine Airbags und sogar noch ein manueller Starter. Lisa und Johannes, ihr wisst bestimmt nicht, was ein manueller Starter ist.
Ja, den Joke, den hatte ich tatsächlich
genau,
auch.
Genau, den Joke, genau.
Bei mir war es das Auto der Eltern, das ich fahren durfte, ein Citroën AX mit Joke. Und ich muss sagen, da sind wir im selben Game gewesen. Dieser Citroën AX hat, glaube ich, 600 Kilogramm gewogen und ging deswegen einfach ab wie ein Zäpfchen. Also ich weiß, wie wir da irgendwann von unten gegens Dach gepocht haben, weil wir uns gefreut haben, wie schnell der fährt. Das ist alles der Wahnsinn, sollte man nicht tun.
Mein erstes Auto war auch ein Renault Twingo, ein schwarzer, auch von meiner Mutter. Und das Coole war, der hatte so ein Faltdach. Wir haben uns dann mal gefühlt, als hätten wir so ein richtig cooles Cabrio, weil man das Faltdach immer richtig weit aufmachen konnte. Und dann haben wir natürlich in unserer Abi-Zeit viel zu laut Hip-Hop gehört und haben, glaube ich, ganz, ganz viele Leute krass genervt. Aber wir haben uns wie die Könige der Straße gefühlt.
Es ergibt auf jeden Fall schon mal ein schönes Bild, so die Gang hier, ja. Die Kleinwagen-Gang.
So. Okay, dann, wir starten erstmal mit einer kleinen Probefrage. Da geht es noch nicht um Punkte, sondern einfach nur so ein bisschen wie geht's hier eigentlich ab? Und zwar, dieses Auto-Brettspiel-Quiz machen wir quasi anlässlich der Veröffentlichung von Grease Monkey Garage, unseres kleinen neuen Familienspiels rund um Autowerkstatt Oldtimer. Und das haben wir hier alle schon gespielt oder zumindest ein bisschen Kontakt mit gehabt. Jetzt einfach mal die erste Probefrage. Ich gebe euch immer drei Antworten. Welche Ressource gibt es in Grease Monkey Garage nicht? A. Motoröl, B. Reifen oder C. Kolben? Christoph, wir fangen mal bei dir an. Kannst du sagen, oder was meinst du, welche Ressource gibt es nicht in dem Spiel?
Ich meine, es wären die Kolben. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch.
Lisa, was sagst du? Sagst du auch die Kolben?
Ja, C. Mhm.
Silas, siehst du das anders?
Also ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das Spiel nicht gespielt hat, aber ich habe es auf Französisch übersetzt. Daher weiß ich, dass das die Kolben sind.
Daniel, kannst du noch was anderes dazu sagen?
Nee, ich struggle da auch, weil es gibt ja Reifen und Öl definitiv und es gibt die sogenannten Motorteile, aber repräsentiert durch einen Kolben und deswegen verstehe ich nicht, ob ich nicht doch vielleicht Kolben im Spiel habe.
Genau, fand ich auch schwierig, aber dadurch, dass es Motorteile sind.
Ja, genau, ich habe mich ganz auf die Bezeichnung konzentriert und damit lagt ihr alle richtig, aber diese Frage zählt noch nicht. Aber alles anders, jetzt bei der nächsten Frage, der ersten richtigen Frage. Lisa, du darfst gleich als erstes antworten. Und es ist eine Frage zum Thema Brettspiele und ich möchte von euch wissen, wie viele Spiele mit Autothema sind in der Board Game Geek Top 100 vertreten. Ich meine jetzt natürlich Spiele, wo das Auto auch präsent ist. Also ich habe zum Beispiel auch geguckt, in Ruinen von Anak kann man natürlich auch irgendwie ist so ein Jeep-Symbol drin, aber das habe ich mal nicht gezählt. Jetzt ist die Frage, befindet sich da ein Spiel mit Autothema, zwei Spiele mit Autothema oder ganze fünf? Lisa, was würdest du sagen?
Ach, tricky. Also eins auf jeden Fall mit Heat. Und ansonsten kenne ich wenige Autospiele, vielleicht noch Downforce oder sowas, auch schon ein bisschen älter. Ich schwank zwischen 2 und 5. Ich würde mal auf 2 gehen. Weil ich glaube, Naturthemen und so sind immer noch stärker. Space. Ja, ich bleibe mal bei 2.
Silas, was sagst du?
Ich bin auch gerade schwer am Überlegen und habe quasi denselben Gedankengang wie Lisa. Und nur um eine andere Antwort zu geben, würde ich dann auf 5 tippen.
Daniel, wie sieht's aus?
Ich würde auch definitiv 5 sagen. Da ist mit Sicherheit auch noch Kanban drin. Ich weiß nicht, ob Galaxy Trucker unter das Thema Truck und Auto fällt, aber da komme ich zumindest mal auf mehr als 2. 5.
Christoph, was sagst du?
Ich wäre auch bei der Lisa. Also Kanban wäre mir auch eingefallen noch neben Heat. Aber ich glaube nicht, dass es noch mehr Spiele gibt mit Auto, also mit dem klassischen Autothema. Nee, also ich würde auch bei 2 bleiben.
Genau, ihr habt 2 Spiele schon genannt. Einmal Heat, der ist aktuell Stand Ende Januar 2024, das kann sich alles noch ändern, das wissen wir, wie schnell da die Rankings sich verändern, ist Heat Pedal to the Metal auf Platz 47 und auf Platz 54 ist Kanban EV, also die Neuauflage des Spiels. Und das sind dann tatsächlich auch die einzigen 2 Spiele mit, ja, streng genommen Autothema in der Boardgame Geek Top 100. Das heißt, Christoph und Lisa führen.
Juhu, der erste und einzige Moment in Führung.
Dann machen wir mit der nächsten Frage weiter und wir begeben uns in Richtung Musik. Denn es gibt ja immer wieder Bands, Musiker, Musikerinnen, die über Autos singen. Und jetzt möchte ich von euch wissen, Silas darf als erstes die Frage beantworten, welche Band sang den legendären Song Geronimo's Cadillac? Ist es Modern Talking, sind es The Clash oder Queen?
Das ist natürlich Modern Talking. Ich hab das Lied gerade jetzt in meinem Kopf.
Deswegen muss ich so lachen, ja.
Daniel, siehst du das anders?
Modern Talking. Aber hättest du das nicht gesagt, hätte ich tiefer kramen müssen.
Christoph.
Ja, Dieter und Thomas würde ich auch sagen, also Modern Talking.
Lisa, kennst du den Song?
Als dankbare 4. Position schließe ich mich euch an. Nein, ich kenne ihn nicht. Also wenn ich ihn höre, vielleicht, aber so spontan den Namen.
Also, genau. Alle Bands haben über Autos gesungen. Es gibt von Queen den Song I'm in Love with My Car, falls ihr den kennt. Von The Clash gibt es den Song Brand New Cadillac. Und das heißt natürlich, ihr lagt alle richtig mit Geronimo's Cadillac. Ich würde sagen, mein Lieblingssong von Modern Talking, den ich immer wieder hören kann, weil er so schön cheesy ist. Also da kann man wirklich schon ein bisschen so, ja, da geht man so ab, würde ich sagen.
Haben Modern Talking nicht eigentlich nur jedes Mal denselben Song geschrieben, ja, mit anderen Texten?
Würde ich auch sagen. Also Produktionspalette von Dieter, ne? Dieter Bohlen.
Ja. Ich möchte mich auch bedanken, dass mein Tag jetzt gerettet ist mit diesem Ohrwurm.
Ja, sehr gut. Dann machen wir weiter mit Frage Nummer 3, die Daniel als erstes beantworten darf.
Ach, Schreck.
Es geht wieder um eine Zahl, um ein historisches Datum. Wann hat das erste Automobil ist hier gemeint mit Verbrennungsmotor, das erste Mal die öffentliche Probefahrt, also die erste Mal die offene Straße befahren, war es 1820, 1886 oder doch erst 1928?
Na, dann sage ich mal 1820. Ich hätte so intuitiv würde ich die Mitte tippen, aber ich glaube, weil ich kürzlich auch gelesen habe, dass es schon vor sehr, sehr langer Zeit sogar das erste akkubetriebene Auto gab und ich da eine Jahreszahl gelesen habe, bei der ich dachte, Moment, da war doch überhaupt erst das Auto erfunden, dass dieser Zeitpunkt noch weiter zurückliegt, der Ottomotor oder was auch immer, da das erste dampfbetriebene Auto zählt auch 1820.
Christoph, siehst du das anders?
Ja, ich sehe es anders. Es ist meines Erachtens ist die Mitte. Das müsste dieses Auto von Karl Benz gewesen sein. Also ich glaube damals sogar noch so eine Art Dreirad. Also gar nicht so ein Auto mit vier Rädern, sondern mit drei Rädern. Also 1886 hast du, glaube ich, gesagt, ne?
Ja. Mhm, genau. Lisa, was sagst du?
Ich tippe auch die Mitte, auch wenn mir das immer noch irgendwie sehr früh vorkommt, gefühlt. Also ja, das ist erstaunlich. Ja.
Und Silas, was sagst du dazu?
Ich werde jetzt wahrscheinlich die ganzen Historiker abwürgen. Und zwar denke ich daran, dass Henry Ford ja mit seinem Fordismus unter anderem an Autos gearbeitet hat. Und das war Ende 1800. Das heißt, er hat schon an Autos gearbeitet. Die Autos waren dann schon da. Also ich würde sagen, dass das erste Auto dann in dem Fall bei 1820 war.
Mit der offiziellen Probefahrt auf der öffentlichen Straße. Das hat mich so ein bisschen.
Ja, weil ich weiß, dass das erste Auto auf den öffentlichen Straßen war, als es noch Pferde gab, also pferdegezogene Wagen.
Also, was Christoph beschrieben hat, das Benz-Patent-Motorwagen Victoria hatte drei Reifen, hatte noch keine Fenster, kein Dach, hatte nicht mal ein Lenkrad, sondern so ein, ja, wie beschreibt man das sozusagen, ja, ein ich würde es jetzt fast Joystick nennen, so wurde es garantiert nicht genannt, war tatsächlich das erste Automobil mit Verbrennungsmotor auf den öffentlichen Straßen und zwar 1886. Deswegen, ich habe es am Anfang gesagt, mit Verbrennungsmotor, denn ihr hattet recht, Dampf- und elektrobetriebene Automobile gab es schon vorher.
Crazy.
Spannend, ja.
Jetzt begeben wir uns so ein bisschen ins Reich der Tiere und Christoph darf als erstes beantworten. Also nur ein ganz bisschen, weil ihr kennt vielleicht Jaguar, Kobra, Panda, Käfer und Ente in Bezug auf Autos. Jetzt ist die Frage, wie wurde der VW Golf auf dem US-Markt genannt? Spider, Panda oder Rabbit?
Dann ist es der Rabbit. Also ich habe das zumindest mal hinten auf dem Heck mal irgendwo gesehen.
Lisa, was denkst du?
Ich bin auch eher beim Rabbit. Das passt irgendwie bildlich schön. Keine Begründung, Bauchgefühl.
Silas, siehst du das anders?
Ich bin da einfach Mitläufer, würde dann auch Rabbit sagen.
Daniel.
Na, ich liefere noch Argumente. Also der Panda ist ja von Fiat und der Spider ist von Alfa zum Beispiel. Und dann haben wir hier auf jeden Fall einen Rabbit.
Da hast du mir jetzt sozusagen schon die Erklärung abgenommen, Daniel. Genau, der Fiat Panda kennen vielleicht einige, den Alfa Romeo Spider. Und dann kann nur der Rabbit, der VW Golf sein. Ich habe tatsächlich keine Begründung gefunden, also vielleicht passt es ja, Lisa hat ja auch gesagt, ne? Vielleicht passt es am ehesten. Aber wieso genau der VW Golf in den USA Rabbit genannt wurde, konnte ich nicht ergründen, falls es jemand weiß.
Weil er größer ist als ein Beetle und schnell und emsig? Keine Ahnung. Wie die Frage hieß, wie hieß der Passat dann dort, ja? Also haben die dem allen Tiernamen gegeben? Beetle, Rabbit und das nächste war dann, weiß ich nicht.
Hieß vielleicht der hat er sich auch einfach schnell verbreitet.
Oh, joi.
Lisa. Ich finde, das nehmen wir. Das klingt gut. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage, die Lisa als erstes beantworten darf. Und wir bewegen uns ins Reich der Filme. Es gibt ja einige legendäre Wagen. Jetzt ist die Frage, durch welchen Film oder durch welche Serie wurde der DeLorean DMC-12 berühmt? War es ein Colt für alle Fälle? War es Knight Rider oder Zurück in die Zukunft?
Zurück in die Zukunft, das Auto wäre mein Traumauto.
Silas.
Das ist natürlich Zurück in die Zukunft.
Daniel, siehst du das anders?
Ja, nee, dem kann ich mich nur anschließen, genau. Jetzt wäre ja eher die spannende Frage, wissen wir, was für ein Auto-Kit war? Das weiß ich leider nicht. Also der Knight Rider-Wagen.
Firebird, glaube ich.
Und was hast du noch vorgeschlagen?
Ein Colt für alle Fälle.
Die haben so einen Jeep gefahren, irgendeinen großen Jeep.
Christoph, möchtest du noch was anderes sagen?
Nee, passt. Ich habe das Ding als Lego-Nachbau hier bei mir zu Hause stehen. Also von daher ganz klar DeLorean.
Das ist natürlich richtig. Wir kennen ihn, glaube ich, alle. Und genau, ich kann es kurz sagen. Silas hat schon gesagt, in Knight Rider ist es ein Firebird, ein Pontiac Firebird. Und in Ein Colt für alle Fälle ist es ein GMC Sierra Grande. Das ist so ein monströser Pickup. Also gefühlt so ein bisschen das, was glaube ich, viele, wenn die an US-amerikanische Autos denken, dann ist es irgendwie so ein Pickup. Und den finden wir in Ein Colt für alle Fälle.
Wisst ihr auch, warum der DeLorean benutzt wurde in dem Film damals? Weil der billig war. Der war eigentlich ein Flop. Der DeLorean war eigentlich ein Flop. Und die haben den benutzt wegen den Flügeltüren, weil die so cool aussehen und weil der so günstig war für den Kauf für den Film. Ich wollte noch eine kurze Anekdote dazu sagen. Und zwar, in welchem Film war das? Im zweiten Teil, als Marty und Doc zurückkommen aus der Zukunft und Biff den Almanach, der Sportalmanach hat. Dann wollen die ja versuchen, den zurückzuholen mit dem fliegenden DeLorean. Und das sagt an einer Stelle, also Marty schlägt vor, dass sie den Biff rammen sollen. Und das sagt Doc, dass sie das nicht machen können, weil sie nur einen DeLorean hatten. Und das war eine Anspielung darauf, dass der DeLorean so billig verbaut wurde, dass er wirklich in den Crash-Tests immer sehr schlecht abgeschnitten hatte.
Okay.
Das ist ja ein Bildungspodcast hier.
Ja,
unglaublich. Ich habe gesagt, ich habe vieles unnützes Wissen.
Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage, die Silas dann auch als allererstes beantworten darf. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, Crash-Autounfälle führen dann häufig auch zu Staus. Und jetzt ist meine Frage, wie lang war der jemals, also der längste jemals gemessene Stau? War er 100 Kilometer lang, und zwar zwischen Peking und Tibet? War er 135 Kilometer lang zwischen Huigo und Shiga? Ich hätte vielleicht nachgucken sollen, wie man diese Städte ausspricht. Oder war er 176 Kilometer lang zwischen Lyon und Paris?
Keine Ahnung. Zwischen Lyon und Paris kann ich mir das schlecht vorstellen. Ich würde dann sagen 135.
Daniel, was sagst du?
So müsste ich eigentlich auf den Silas vertrauen, dass Lyon und Paris gar nicht so weit auseinander sind, aber ich nehme mal die Option. In Europa ist irgendwie immer Stau. Ich glaube, bei den anderen Ländern, das ist jetzt ein Klischee, ne? Da gehört er so ein bisschen dazu, aber es fließt der Verkehr ja trotzdem immer mit viel Gehupe. Und bei uns ist einfach immer dicht. Wenn dicht ist, ist dicht. Deswegen sage ich Lyon und Paris.
Christoph, was denkst du?
Ich habe gerade überlegt, wo Superstau gespielt hat, aber mit Sicherheit nicht in einem dieser drei. Ich würde aber auch auf Frankreich tippen und denke, das hat mit irgendwelchen Bauernprotesten oder so zu tun gehabt, dass die Leute nicht von der Autobahn runterkamen oder sowas.
Und Lisa, was denkst du?
Ich bin auch bei Frankreich, auch wenn ich die Entfernung von den Städten jetzt nicht auf dem Schirm habe, sonst wäre das noch ein Anhaltspunkt gewesen. Ich kann es mir da auch irgendwie vorstellen. Ja.
Also, der Stau zwischen Peking und Tibet, der war 100 Kilometer lang, war nicht der längste, war aber tatsächlich oder soll der längste nicht von der Strecke, sondern der längste von der Zeit gewesen sein, weil er insgesamt wegen Straßenarbeiten wohl 12 Tage gedauert haben soll.
Was?
Die 135 Kilometer, die gab es auch, die waren vor allem wegen Reiseverkehr und einer Taifun-Evakuierung, aber tatsächlich ist der Stau mit 176 Kilometern zwischen Lyon und Paris der längste gewesen, tatsächlich einfach nur wegen Winterferien und schlechtem Wetter.
Yippie!
Wann war das?
Das müsste ich nachreichen. Und um meine fehlende Recherche schnell zu überbrücken, machen wir schnell weiter mit der nächsten Frage. Christoph, welche Firma stellt jährlich die meisten Autoreifen her? Ist es Lego, ist es Michelin oder Pirelli?
Boah, wenn du schon so fragst, würde ich jetzt auf Lego tippen. Also ich habe gerade überlegt, welche sonstigen Sachen es mir noch bekannt sind. Also irgendwas Asiatisches, aber nee, ich würde Lego sagen. Weil da sind wahrscheinlich so viele Autos, die da produziert werden.
Lisa, du nickst schon?
Ich glaube auch ganz sicher Lego, ja. Das wäre so eine typische Fangfrage. So, wenn du die Frage offen gestellt hättest, wahrscheinlich alle so normale Reifenhersteller. Aber wahrscheinlich ist es Lego, ja. Ich bin da auch, aus meinem Verdacht erregt.
Silas, siehst du das anders?
Ich würde auch auf Lego tippen. Aus den, also ich habe in meiner früheren Zeit in der IT haben wir unter anderem für Continental auch gearbeitet, also haben die in der Dienstleistung gehabt. Und zweimal im Jahr hatten wir kompletten Change-Stopp. Das heißt, wir durften keine Updates fahren oder sonst irgendwas machen auf den Servern, weil das die zwei Hauptjahreszeiten waren, in denen die ganzen Reifen verkauft und produziert wurden. Aber ich kann mir irgendwie, also ich weiß ungefähr, wie viele da rübergelaufen sind, wie viele Transaktionen und so weiter, aber ich kann mir vorstellen, dass Lego schon allein in einer Schachtel 12 Reifen sein können und dann zigtausende Schachteln produziert werden, dass dadurch einfach mehr Reifen produziert werden als Michelin oder Pirelli.
Daniel, was sagst du?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Michelin produziert die meisten Reifen, weil, wenn ich jetzt hier vor die Haustür gucke, würde ich fast glauben, und die ganzen crazy Leute haben ja Winterreifen und Sommerreifen, statt einfach nur mit Ganzjahresreifen zu fahren, dass mehr echte Autoreifen und in dem Fall hier von Michelin produziert werden als von Lego.
Also, die, zumindest was ich finden konnte, wenn wir von regulären Autoreifen ausgehen, also für die Autos, die auch auf den Straßen fahren, sind das jährlich von Michelin 150 Millionen Autoreifen, die produziert werden. Aber Lego ist da ein Mühe weiter vorne mit 380 Millionen jährlich produzierten Autoreifen für ihre ganzen kleinen Automobile.
Eine ganz knappe Sache.
Ganz, ganz knapp,
genau. Das sind Zahlen, da schlackere ich jetzt mit den Ohren, während wir hier quasi über die Folie auf Brettspielen diskutieren. Aber gut, krass.
Lisa, die nächste Frage darfst du als erstes beantworten. Wir haben schon ein bisschen drüber geredet und auch Elektromobile sind ja immer wieder jetzt aktuell im Gespräch. Es ist die Frage, wann wurde das erste bekannte deutsche Elektroauto hergestellt? War es 1888, 1936 oder erst 1987?
Ja, wir hatten es jetzt ja vorhin schon mal drüber, dass der Elektroantrieb sogar noch früher war als Verbrenner und so. Aber das erste deutsche, wie war die genaue Fragestellung?
Wann ist die Redaktion, gell?
Wann wurde das erste bekannte deutsche Elektroauto hergestellt?
Das erste, die Keywords bitte mal, das erste bekannte deutsche.
Exakt, ja.
Welches davon würdest du drucken, welches kursiv?
Ja, also ich würde wieder in die Mitte tippen, glaube ich, 1936 hast du gesagt. Aber das klingt so früh auch irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht doch später. Das Neueste, das war in den 80ern. Wie war die neueste Jahreszahl?
Genau, 1888, 1936 oder 1987.
Vielleicht 1987, weil bekannt und deutsch und, ja komm, schauen wir einfach mal.
Silas, was sagst du?
Ich würde auch auf 87 tippen, einfach nur, weil das mein Geburtsjahr ist.
Das wusste ich natürlich, wollte dich in die Falle locken. Daniel, was sagst du?
Ich kann mich an kein Elektroauto aus 1987 erinnern, also wie bekannt soll das bitte sein? Vielleicht macht es auch nachher aha. Ich bin, und die Nazis, die haben, glaube ich, alles andere gemacht als, oder vielleicht haben sie auch gedacht, sie kommen nicht an Öl und müssen deswegen Elektroautos bauen. I don't know, aber es war definitiv Antwort A.
Und Christoph, was sagst du?
Ich würde mich auch schon aufgrund der Diskussion, die wir ganz am Anfang hatten, auf Antwort A auch setzen, dass es dann irgendwie parallel zum Verbrennungsmotor entwickelt worden ist.
Also das allererste, also zumindest geht man davon aus, dass bereits in den 30ern in Schottland ein erstes Elektroauto hergestellt worden ist. Aber in Deutschland war es etwas später, aber nicht so später, nämlich 1888 wurde das Flocken-Elektrowagen von der Maschinenfabrik A. Flocken in Coburg hergestellt. Man muss sich den vorstellen, als hätte man so ein, weiß ich nicht, ein Zäpfchen auf Rädern und da drin sitzt jemand. So ungefähr sieht das Auto aus.
Okay, spannend.
Dann machen wir weiter mit einer, ja, wie sagen wir, geografischen Frage, würde ich sagen, oder einer Erdkundefrage vielleicht. Silas, du darfst die als erstes beantworten. Wie viele Ausfahrten hat der längste Kreisverkehr der Welt? Sind es 9, 13 oder ganze 15?
Weißt du, wo der ist?
Ja, aber das sage ich euch erst, wenn ihr alle getippt habt.
Ich würde einfach auf 15 tippen.
Daniel, siehst du?
Naja, ich sag mal jetzt 9. Ich will ja nicht immer dasselbe sagen.
Christoph, was sagst du?
Dann nehme ich die Mitte, die 13. Also 9, glaube ich. Ich meine, ich hätte selber auch schon mal was mit 7 oder 8 gehabt, wo ich hergefahren bin. Aber also dann nehmen wir mal 13.
Und Lisa, was sagst du?
Ich bin bei den 15.
Also, der längste Kreisverkehr der Welt ist in Malaysia, wird Persiaran Sultan Salahuddin genannt und ist 3,4 Kilometer lang. Und auf diesen 3,4 Kilometern gibt es insgesamt 15 Ausfahrten. Spannenderweise 3 davon, die nach innen führen, weil 3,5 Kilometer da drin ist halt ein sehr großes Gebiet und dementsprechend gibt es auch Ausfahrten da drin, weil da halt auch Gebäude sind, die angefahren werden müssen. Fand ich auch erstmal skurril zu lesen, Ausfahrten nach innen. Mhm. Also da ist ordentlich was los.
Wenn du da mal die Ausfahrt verpasst.
So ein bisschen fahren, auf jeden Fall. So, eine Frage habe ich noch, die Daniel als allererstes beantworten kann. Ich wohne ja im schönen Niedersachsen und ein beliebter Urlaubsort oder beliebte Urlaubsorte in Niedersachsen sind die ostfriesischen Inseln. Jetzt ist die Frage, auf welchen ostfriesischen Inseln ist es erlaubt, Auto zu fahren? Ich sage euch noch mal kurz vielleicht, einfach, was die ostfriesischen Inseln sind, damit wir hier nicht verwirrt sind. Das sind Borkum, Jüst, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge. Oben neben Schleswig-Holstein sind auch noch ganz viele. Die zähle ich nicht dazu. Dani, jetzt ist die Frage, ist auf keiner der ostfriesischen Inseln erlaubt, Auto zu fahren? Ist es auf Langeoog das ganze Jahr erlaubt oder auf Borkum und Norderney, aber nur in der Hauptsaison?
Auf Langeoog das ganze Jahr.
Christoph, was denkst du?
Das gilt mit E, ne? Wahrscheinlich, ne? Also dann würde ich sagen, das Letzte.
Also Borkum und Norderney, aber nur in der Hauptsaison?
Ja.
Lisa, was denkst du?
Ich sage auf keine, aber ich finde die Sonderregelung spannend.
Und Silas, was denkst du?
Ich gehe da wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, ich gehe da mit Daniel mit. Einfach B.
Also, es gibt, ich kann schon mal spoilern, auf den meisten der ostfriesischen Inseln ist es nicht erlaubt, mit dem Auto zu fahren. Einige sind auch so klein, dass es vermutlich auch nicht sinnvoll wäre. Wichtig, es geht hier natürlich um Privatpersonen. Also es gibt auch auf den Inseln, wo kein Auto erlaubt ist, gibt es so kleine, natürlich Rettungswagen zum Beispiel. Es ist aber tatsächlich so, dass lediglich auf Borkum und Norderney in der Hauptsaison es erlaubt ist, mit dem Auto zu fahren. Da könnt ihr dann mit der Fähre mit dem Auto auf die Fähre, so rum, andersrum wäre kurios. Und dann könnt ihr die Inseln auch mit dem Auto erkunden. Auf allen anderen Inseln müsst ihr das Auto irgendwo an der Küste stehen lassen.
Das klingt so widersprüchlich, ja. Also in der Hauptsaison sollte es ja am vollsten sein. Und dann bringen wir alle noch unser Auto mit. Hurra! Also das ist doch absurd.
Ja, fand ich auch.
Deutsche Bürokratie. Also in Langeoog ist es zum Beispiel so, da kommt man dann mit der Fähre am Hafen an, die aber nicht im Ortskern ist, und das dann automatisch mit dem Fährenticket steigen dann alle in so eine kleine Bimmelbahn und fahren dann minutenlang vom Hafen in die Innenstadt. Da hat man dann so gleich so ein bisschen, ja, Sightseeing. Vielleicht habe ich das schon so schmackhaft gemacht.
Ja, schöne Bahnstrecken sind auch was Feines, doch.
Das stimmt, das stimmt. Das waren jetzt 10 Fragen und jetzt möchtet ihr wahrscheinlich den Punktestand wissen. Auf dem geteilten 3. Platz befinden sich Silas und Daniel mit insgesamt 5 richtig beantworteten Fragen.
Das habe ich befürchtet, aber das ist ja toll, wenn man sich den teilen kann, den Platz.
Ja.
Sehr gut. Auf dem 2. Platz mit 8 richtigen Fragen ist Lisa. Herzlichen Glückwunsch. Und das heißt, Christoph mit 9 richtig beantworteten Fragen den 1. Platz und hast damit gewonnen. Die erste Board Game Circus Quiz Show.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich kann mich jetzt nicht mehr einladen. Nein, das ist super. Toll.
Das war ja auch wirklich fundiertes Fachwissen bei dir.
Johannes, wie viel Arbeitszeit ging denn dafür drauf, diese Fragen zu recherchieren?
Ach, nicht so, also gefühlt nicht so viel, was doch unterhaltsam war, was für Sachen es alles gab. Ich habe zum Beispiel auch erfahren, dass es eine britische Automarke gab, die Wasp heißt, also Wespe, die aber nur ein Jahr produziert haben, zwischen 1907 und 1908.
Wenn man dann immer noch Bilder aus der Zeit findet, finde ich es auch sehr, sehr spannend, ja. Und das macht ja auch ein bisschen bei Grease Monkey Garage den Reiz aus, dass es nicht die langweiligen Autos von heute sind, wo ich oft das Gefühl habe, die sehen alle gleich aus. Und da haben auch alle die gleiche Farbe. Warum? Weil Leute kaufen tendenziell irgendwie dunkelgraue Autos. Also kaufen wir es in dunkelgrau, dann kriegen wir es besser weiterverkauft und produzieren einfach noch mehr dunkelgraue Autos. Das ist dann, ja, ein bisschen langweilig. Und deswegen fand ich es halt cool, dass da so ein Vintage-Thema gewählt wurde.
Und was ist dein Lieblingsauto beim Grease Monkey Garage?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Ich wechsle immer so ein bisschen zwischen dem Bus, den ich sehr geil finde, oder dem Ford Mustang. Ob das jetzt, das spiegelt jetzt aber auch gar nicht das Real Life wider, da sind mir auch Autos genauso egal wie Fußball, aber in dem Spiel mag ich die beiden am liebsten.
Ja, also ich finde den Bus auch super stark, insbesondere den, der mit diesen Regenbogenfarben da ausgestattet ist.
Das ist
eine meiner Lieblingskarten.
Wäre schon ein bisschen schön, wenn Daniel sozusagen von Bad Krozingen aus losfahren würde und uns dann alle abholen würde. Dann könnten wir so einen schönen Roadtrip machen.
Ich weiß jetzt nicht, dieser VW-Bus, der erste, der ist ja, wenn er gut erhalten ist, ein sehr teures Sammler-Item. Ich glaube, da ist man im 6-stelligen Bereich. Hat aber wahrscheinlich gar nicht mal so viel Platz. Und wenn man sie mal auf der Autobahn sieht, dann auch wirklich auf der Kriechspur. Das ist glaube ich, nicht ganz so praktikabel, wie Board Game Circus das braucht. Und vielleicht auch ein bisschen zu teuer. Aber wäre natürlich geil, ja, denn Verlagsbus. Ich habe immer davon geträumt, so einen großen US-Schulbus zu haben, wie er ja auch manchmal von verschiedenen Einrichtungen auf der Messe steht, in dem du quasi mehr oder weniger mit einem Handgriff oder Knopfdruck dann eine ganze kleine Spielewelt parat hast, sozusagen. Mit dem könnten wir dann touren. Das wäre irgendwie richtig geil.
Haben wir einen Plan? Auf jeden Fall würde ich sagen, gucken wir mal, wann wir das umsetzen. Christoph, als Gast habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Was nimmst du mit aus dem Quiz? Wie war es? Wie fühlst du dich? Bist du erleichtert?
Also erleichtert jetzt nicht. Ich fand es sehr lustig. Ich fand es vor allen Dingen sehr, sehr, sehr lehrreich. Ich habe an 2, 3 Stellen echt Glück gehabt mit meiner Einschätzung, weil ich es definitiv nicht gewusst habe. Und ich fand es eine schöne Runde hier.
Sehr schön. Jetzt will ich die ganze Zeit Lisa und Silas zu einem Wort machen. Lisa, Silas, Daniel, wollt ihr noch irgendwas loswerden?
Na, ich freue mich einfach, dass ihr da wart und dass wir diesen Vormittag auf die Weise gestaltet haben. Und mir ging es tatsächlich wie Christoph. Ich habe ein paar Sachen gelernt, habe mich auch wieder an Sachen erinnert, die ich irgendwie, wenn ich als Kind in den Autozeitschriften von meinem Onkel geblättert habe, da noch ganz spannend fand. Da fand ich immer die Exoten am geilsten, wie zum Beispiel die Sahara-Ente als kleine Anekdote. Das ist eben die Citroën 2CV in der Sahara-Edition. Und alles, was so skurril ist, fand ich eigentlich damals auch schon geil. Und ich glaube, es zieht sich eben bis heute so ein bisschen durch.
Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Eventuell machen wir zu anderen Spielen bzw. Themen noch weitere Quizze, laden dann andere Gästinnen und Gäste an, damit unser Team auch eine Chance hat und hier nicht jede Sendung nacheinander gewinnt. Und dann würde ich einfach nochmal sagen, danke in die Runde, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao,
Vielen Dank.
Ciao.
Dank. Tschüss.